Herzlich willkommen zur ersten Folge von Zukunft Freiheit. Ich bin Sven Behntreu und mir gegenüber sitzt Colin Stamm und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Wir beide wollen uns hier in diesem Podcast vor allem einem Thema widmen, und zwar, dass sowohl Freiheit als auch Demokratie aktuell weltweit unter Druck stehen. Dabei müssen wir ja gar nicht weit in die Welt hinausblicken, sondern sehen es ja bei uns vor der Haustür, egal ob es um den Ukraine-Krieg geht und ob es um das Erstarken der AfD geht. Wir sehen aktuell, dass autoritäre Regime wieder auf dem Vormarsch sind, dass Demokratie eben unter Druck gerät. Und deswegen wollen wir uns hier in diesem Podcast einmal im Monat Fragen widmen. Ja, wie lässt sich Freiheit verteidigen? Welche Rolle muss eigentlich Europa dabei spielen? Wie können wir eben nicht nur unsere eigene Freiheit schützen, sondern welche Verantwortung haben wir auch, um demokratische Ideen, Prinzipien global wieder zu stärken und zu schützen? Darüber wollen wir hier einmal im Monat sprechen. Wir haben uns überlegt, wenn es klappt, immer am jeweils letzten Mittwoch im Monat eine Folge online zu bringen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei begleitet. Und freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Und Colin, worum geht es denn heute?
Genau, heute, wo ihr uns hört, soll es einmal um auch ein sehr aktuelles Thema gehen, was vor der eigenen Haustür stattfindet. Noch so ein bisschen, würde ich glaube mal behaupten, unter dem Radar wabert, weil die Ukraine natürlich sehr präsent im Moment ist. Aber ich glaube, jeder hat schon mitgekriegt, dass auch unsere osteuropäischen Freunde, im Baltikum große Sorge haben, was da die nächsten Jahre auf sie zukommen könnte. Und genau deswegen haben wir beide uns ja auch jetzt darüber unterhalten und wollen einmal den Blick, den Fokus auf diese Region legen. Einmal schauen, okay, wie sieht es im Baltikum aus? Was erwarten die? Was sind ihre Ängste? Warum bestehen die? Was können wir dafür tun und uns entsprechend vorbereiten? Und nicht umsonst trägt diese Folge auch einen leicht ironischen Titel, auf den wir später noch zurückkommen, der nämlich heißt At least they ask this time, über die deutsche Brigade in Litauen. Und genau. Sven, dann wollen wir einmal darüber reden, was ist denn der Stand der Dinge im Moment, was die NATO im Baltikum angeht und vielleicht auch, warum reden wir überhaupt darüber heute?
Ja, wir haben im Baltikum ja schon seit vielen Jahren die Situation, dass Russland dort an den Grenzen wesentlich präsenter wird, militärisch. Sowohl in Kaliningrad haben wir bereits seit 2016 auch Iskander-Raketen stationiert. Iskander-Raketen, dazu muss man sagen, die sind dazu in der Lage, auch Atomsprengköpfe zu tragen. In der jüngsten Vergangenheit sehen wir auch, dass Russland wieder verstärkt an den Grenzen zu Finnland, zu den baltischen Ländern, aber auch in Belarus wieder entweder alte militärische Infrastruktur reaktiviert oder eben auch neue Infrastruktur aufbaut, also sowohl Flughäfen, Panzerdepots, aber natürlich auch Infrastruktur wie Straßen, Schienen, was man da eben so braucht. Und diese Bedrohungslage wird natürlich vor allem in den baltischen Ländern und osteuropäischen Ländern verstärkt wahrgenommen. Wir sehen ja seit 2014, dass Russland ja in der Ukraine militärisch aktiv ist. Und seitdem hören wir ja auch aus den baltischen Ländern und auch aus Polen, dass man sich von dort wünscht, dass die NATO verstärkt dort auch in die Bündnisverteidigung investiert. Das macht die NATO auch, spätestens seit 2017, eben in allen baltischen Ländern und eben in Polen haben wir seitdem NATO-Battlegroups. Das sind in Litauen 1200 Mann, die wir seit 2017 dort haben. Also da sind verschiedene europäische oder NATO-Staaten involviert. Deutschland ist da eben auch schon seit vielen Jahren aktiv. Aber jetzt haben wir eben zum ersten Mal, dass Deutschland eine ganze Brigade dauerhaft im Ausland stationiert. Also eine Brigade, wir haben 4.800 Bundeswehrsoldaten vor Ort. Dazu kommen nochmal 200 zivile Angehörige. Und ja, dazu gehört eben auch, dass man vor Ort eine medizinische Versorgung bereitstellt, Kindergärten für die Familien aufbaut. Das heißt, da ist jetzt schon eine wesentlich stärkere Infrastruktur, die dort eben aufgebaut wird. Und klar, bisher hatten wir da auch Bundeswehrsoldaten, aber jetzt sagen wir, die sind dauerhaft dort vor Ort zur Bündnisverteidigung.
Es ist natürlich auch eine enorme logistische Herausforderung. Du hast das schon angesprochen. Da geht es ja neben der Verlegung der Truppen ja an sich auch um die Frage, okay, wir benötigen die ganze Infrastruktur, die Truppenübungsplätze, die Infrastruktur für die Bundeswehrangehörigen, die Soldatinnen und Soldaten, die Verwaltung, die damit verbunden ist, aber eben ja auch die Möglichkeit, dass diese Gruppe, diese Brigade dort arbeiten kann, ja. Und das bedeutet natürlich auch entsprechende Versorgung mit entsprechendem Militärgerät, was damit einhergeht. Also die Logistik ist ja so im Moment das, was das Ganze, sagen wir mal, etwas schleppend vorankommen lässt. Es gibt ja dieses Ziel, das ja bis Ende 2027 dann voll aufgestellt sein soll. Im Moment sind es, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, um die 500, 400, 500 Leute, die da sind. Ab nächstem Jahr, wenn diese Multinational Battle Group der NATO damit eingegliedert wird, unter deutschem Führungskommando, dann sind wir schon bei 2000 Soldatinnen und Soldaten, die da stationiert sind in Litauen. Und das Ganze passiert ja auch nicht im luftleeren Raum. Also da gibt es ja Gründe für, dass das jetzt passiert. Da können wir einmal so ein bisschen die Bedrohungslage vielleicht skizzieren. Also, was siehst du da für Gründe primär, warum gerade jetzt diese Brigade entsandt wird, warum gerade jetzt diese Brigade in Litauen stationiert wird?
Ja, das ist natürlich ganz klar, wie ich gerade eingangs schon sagte, die zunehmende Bedrohungslage aus Russland, die in den baltischen Ländern ja schon wesentlich länger wahrgenommen wird, die jetzt aber auch in Deutschland im Zuge der vollen Invasion Russlands der Ukraine ja auch bei uns angekommen ist. Also Stichwort Zeitenwende. Das hier ist ganz klar eine Konsequenz aus der Zeitenwende. Sowohl Olaf Scholz hat schon gesagt, ein Angriff auf euch ist auch ein Angriff auf uns. Und auch Friedrich Merz hat nochmal klar gemacht, dass deutsche Soldaten auch dort vor Ort sind, um jeden Zentimeter NATO-Territorium zu verteidigen.
Ja,
Also
absolut.
Deutschland übernimmt jetzt auch mehr Verantwortung in der Bündnisverteidigung, gerade in Osteuropa. Das ist eben nicht nur aufgrund der Bedrohungslage durch Russland, sondern eben auch aufgrund des Wechsels der Administration im Weißen Haus, weil wir müssen jetzt auch ganz klar sehen, ein Stück weit müssen wir in Europa für unsere eigene Verteidigung einstehen und können uns da nicht mehr nur auf die Amerikaner verlassen. Und deshalb schicken wir jetzt auch zum ersten Mal die Soldaten nach Litauen.
Vor allem sehen wir ja diese Bedrohungslage, die ist ja auch nicht sehr abstrakt und auch nicht nur vor der Haustür der baltischen Staaten. Ich meine, auch wir haben einen Zugang zur Ostsee und gerade die ist ja, hat neben einer strategischen Bedeutung jetzt auch für unsere Sicherheit auch einfach eine wirtschaftliche Dimension. Also da bewegen sich meistens zeitgleich um die 2000 Schiffe auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Deutschland. Und in diesem Raum haben wir ja auch einige Vorfälle in den letzten Monaten und Jahren gesehen. Also um da nur einfach mal exemplarisch welche zu nennen, ja, wir erinnern uns 2022, ungefähr ein halbes Jahr nach Beginn des großmaßstäblichen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, sind die Nord Stream Pipelines wahrscheinlich mit Sprengsätzen ja in die Luft gejagt worden. 2023 im Oktober wurde eine Gaspipeline zwischen Finnland und Estland durchtrennt, 2024 mehrere Stromkabel und Internetkabel sowohl zwischen Finnland und Deutschland als auch zwischen den baltischen Staaten und den skandinavischen Staaten. Also diese immanente Bedrohungslage, die ist ja allseits präsent und die reicht viel weiter darüber hinaus, als dass die baltischen Staaten sich quasi nur an ihrer direkten Grenze zu Russland und Belarus Sorgen machen würden, dass da was passiert, sondern wir sehen halt auch diese, ja, wir nennen es mal verdeckten militärischen Operationen. Ja. Russland bestreitet ja immer damit, was zu tun zu haben, aber so diese, man nennt sie ja so die russische Schattenflotte, also auch Öltanker, die ihre Ortungssignale ausschalten, um nicht identifiziert werden zu können, meist unter ausländischer Flagge fahren im Ostseeraum und dann, ja, mir nichts, dir nichts, über eine Strecke von 70, 80, 90, 100 Kilometer ihren Anker über den Grund der Ostsee ziehen, was da besonders einfach ist, weil die Ostsee im Schnitt nur um die 50 bis 60 Meter tief ist. Und die ziehen da ihren Anker über den Boden und dadurch kommt es regelmäßig, muss man ja schon fast sagen, zur Zerstörung wichtiger Unterwasserseekabel. Und das beeinträchtigt natürlich auch uns, ja, wenn da Stromversorgungskabel gekappt werden, Internetkabel. Das muss man ja mit Sorge betrachten, was da aktuell passiert. Von daher ist diese Bedrohung, die da gerade stattfindet, ja, also das ist nicht nur eine Angelegenheit ja der baltischen Staaten, sondern das sehen auch wir direkt. Ja. Nord Stream hat uns sehr direkt getroffen, aber auch die anderen Dinge da, muss man sich ja wirklich Sorge machen, wer weiß, ne, wann das nächste Mal wieder ein Kabel zerstört wird, ob das nicht auch Auswirkungen auf uns hat. So. Und da geht quasi so die Einflussnahme Russlands schon deutlich weiter, als man das vielleicht manchmal wahrhaben will, ne?
Ja, total. Also wir sehen ja auch, also die Bedrohungslage durch Russland hat ja mehrere Dimensionen. Also nicht nur die militärische, sondern auch eben, wie du gerade schon angesprochen hast, die Bedrohungslage dadurch, dass man den freien Handel stört, dass man Unterseekabel zerstört. Dazu kommen ja auch noch Störsignale aus Kaliningrad und St. Petersburg, die den Flugverkehr stören, also auch die zivile Luftfahrt stören. Genau, wir sehen ja auch zum Beispiel, dass im Zuge der Stationierung von NATO-Soldaten Russland Fake News in den litauischen sozialen Medien streut. Zum Beispiel gab es eine Geschichte, die so überhaupt nicht stattgefunden hat, dass deutsche Soldaten litauische Frauen vergewaltigt hätten, um da eben Missmut gegenüber deutschen und europäischen Soldaten zu streuen. Dazu muss man ja auch sagen, in Litauen gibt es ja auch eine relativ große russische Minderheit, wie in den anderen baltischen Staaten. Und was ich immer höre oder manchmal höre, ist, ja, aber Putin wird doch jetzt nicht in den baltischen Staaten einfallen. In der Ukraine, das ist ja eine ganz andere Situation. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Putin hat ja jetzt vor ein paar Tagen erst nochmal deutlich gemacht, im St. Peter, auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, dass die Ukraine komplett russisch sei, dass da, wo russische Minderheiten gibt, das ist Russland und eben da, wo es ein russischer Soldat hinschafft, das ist auch russisches Staatsgebiet. Also ich glaube, die Bedrohungslage, die sollte man eben nicht unterschätzen. Und gerade in den baltischen Ländern, die ja eben auch diese großen russischen Minderheiten haben, ich glaube, da gibt es schon eine reale Bedrohungslage.
Zumal du hast diese russischen Minderheiten ja schon angesprochen. Auch in Estland hat man das ja. Also einer der weiteren drei baltischen Staaten, wo ungefähr die Bevölkerung zu 20% aus ethnischen Russen besteht, da ist es natürlich dann auch für Russland ein leichtes, Einfluss zu nehmen. In der Grenzstadt Narva in Estland besteht rund die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte, immer noch aus ethnischen Russen. Das ist eine Grenzstadt, die quasi direkte Verbindung zu Russland hat. Da ist es natürlich für Russland sehr lukrativ, gerade in den baltischen Staaten Desinformationskampagnen zu starten, ja, um auch die NATO zu schwächen, der NATO zu schaden, indem man sie so ein bisschen delegitimiert, ja, und die NATO so als das wahre Übel deklariert, Russland so als eigentlich den natürlichen Freund darstellt, vielleicht auch so ein bisschen als so eine Art Vaterstaat für die kleinen baltischen Staaten. Von daher auch diese Art der Bedrohung, auch der Integrität der Europäischen Union, die Frage der, wie sehr sieht man sich in der NATO verbunden, wie sehr sieht man ausländische militärische Unterstützung, zum Beispiel durch eine deutsche Brigade, wie jetzt im Moment, als Unterstützung an? Oder kippt halt die Stimmung durch sehr viel Desinformation hinzu, man nimmt sie eher als Bedrohung wahr, weil sie quasi Spannungen erzeugt, ja, anstatt als Schutz zu dienen. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr immanent. Das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass das auch russisches Ziel, offiziell erklärtes Ziel ja ist. Und das, was du gesagt hast, auch von wegen, was Russland so als sein Staatsgebiet ansieht, also von wegen, da russische Soldaten dann stünden, das sei im Endeffekt russisches Territorium, muss man sich ja wirklich schon fragen, okay, ne, was bedeutet das eigentlich für die Sicherheit gerade der baltischen Staaten, aber auch Polen, ja? Und genau, da werden wir später auch nochmal einen Ausblick hinwagen, glaube ich. Du hast dieses, der Titel ist ja quasi auf deinem Mist dieser Folge gewachsen. Willst du einmal zu dem Titel was sagen?
Ja, gerne. Also mich hat natürlich vor allem interessiert, auch nochmal, wie blicken denn eigentlich die Litauerinnen und Litauer auf die Stationierung, weil du es ja gerade auch schon angesprochen. Natürlich aus Sicht der baltischen Länder hat man sich ja irgendwann mal von der Abhängigkeit Moskaus befreit. Und jetzt hat man auf einmal dauerhaft wieder deutsche Soldaten auf dem eigenen Staatsgebiet stationiert. Mhm. Wie wird das denn jetzt eigentlich wahrgenommen, gerade mit dem historischen Kontext? Und ein litauischer Beobachter sagte, at least they asked this time. Und das nimmt natürlich Bezug auf den historischen Kontext. Und dazu kann euch Fabian jetzt einmal kurz was erzählen.
Litauen blickt auf eine Geschichte politischer Fremdherrschaft zurück. Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte es zum Russischen Reich. Nach dem Krieg wurde es für zwei Jahrzehnte ein unabhängiger Staat. In den 1940er Jahren folgten Besatzungen durch die UdSSR, dann durch NS-Deutschland, dann erneut durch die Sowjetunion. Eine Phase massiver Repressionen, Gewalt und tiefgreifender politischer Eingriffe. Erst im Jahre 1990 erklärte Litauen zum zweiten Mal seine Unabhängigkeit, genau ein Jahr vor dem offiziellen Zerfall der UdSSR. In den folgenden Jahren orientierte sich das Land klar in Richtung Westen. Es trat der Europäischen Union bei, wurde NATO-Mitglied und übernahm schrittweise die Institutionen und Standards des westlichen Sicherheitsrahmens. Deutschland unterstützte diesen Weg, hielt sich jedoch bei der Stationierung eigener Truppen in der Region lange zurück. Auch das entsprach dem sicherheitspolitischen Selbstverständnis der späten 90er und frühen 2000er Jahre, das stark von der Idee geprägt war, Stabilität durch Kooperation und Einbindung zu erreichen, nicht durch militärische Präsenz. Die NATO-Russland-Grundakte von 1997 spiegelt dieses Denken wider. Sie sah vor, auf dem Gebiet der neuen NATO-Mitglieder keine Atomwaffen und im Prinzip keine substanziellen Kampftruppen dauerhaft zu stationieren, obwohl hier einschränkend eine Truppenaufstockung, Zitat, für den Fall der Verteidigung gegen eine Aggressionsdrohung, Zitat Ende, genannt wurde. Deutschland hielt sich an diese Vereinbarung, auch aus historischen Gründen. Erst mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland 2014 änderte sich die Lage. Die sicherheitspolitische Architektur Europas begann sich zu verschieben. 2017 übernahm Deutschland die Führungsrolle in der NATO Battlegroup in Litauen im Rahmen der Mission Enhanced Forward Presence. Die Truppen rotierten. Die Präsenz Deutschlands war bewusst temporär angelegt, sichtbar, aber begrenzt. Der großflächige russische Angriff auf die Ukraine ab 2022 veränderte erneut die Lage. Litauen forderte Verlässlichkeit und Planbarkeit, nicht nur symbolische Präsenz, sondern tatsächliche militärische Rückversicherung. Mit der Entscheidung ab 2025 eine vollständige Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren, trägt Deutschland eben dieser Entwicklung Rechnung. Es ist ein Schritt, der die sicherheitspolitische Realität anerkennt, Abschreckung durch Präsenz, glaubwürdige Bündnissolidarität, langfristige Verantwortung. Die deutsche Brigade wird in multinationale Strukturen eingebettet, in enger Abstimmung mit Litauen sowie weiteren Partnern wie Kanada und Großbritannien. Aus der symbolischen Anwesenheit ist eine neue Form sicherheitspolitischer Verlässlichkeit geworden, militärisch, politisch, infrastrukturell. Dieser Wandel ist dabei kein Bruch, sondern die Fortsetzung eines langen Prozesses. Mit anderen Mitteln, unter anderen Bedingungen.
Ja, vor diesem historischen Kontext ist es eigentlich bemerkenswert, wenn wir uns mal anschauen, wie Litauerinnen und Litauer die Stationierung von deutschen Soldaten heute bewerten. Und da gibt es natürlich auch offizielle Zahlen zu. Also die ein oder andere Umfrage ist da in den letzten Jahren durchgeführt worden. Und da lässt sich ganz klar ablesen, dass da viele ein sehr, sehr positives Bild haben. Also 82% der Litauerinnen und Litauer unterstützen die dauerhafte Stationierung von deutschen Soldaten auf dem eigenen Staatsgebiet. 83% haben ein positives Bild von deutschen Soldaten und 76% sehen darin auch eine klare Stärkung der nationalen Sicherheit. Und wenn man sich da mal ein paar Stimmen anschaut, dann wird aber auch deutlich, ja natürlich kann man mit diesen 4.800 Soldatinnen und Soldaten keine Vollinvasion Russlands aufhalten. Das ist da, glaube ich, auch jedem Beobachter klar. Aber erstmal die Hürde für Russland, dass man hier auch direkt mit deutschen Soldaten, mit ja auch eben französischen, belgischen Soldaten konfrontiert werde im Rahmen der NATO Battle Group. Das ist natürlich eine wesentlich höhere Hürde, als wenn man in Anführungszeichen nur mit litauischen Soldaten dort zu tun hätte. Ja, das positive Bild, das merken auch die deutschen Soldaten. Also da hört man auch immer mal wieder, dass die sich sehr freuen, mal von Zivilisten mal positives Feedback zu kommen. Ich glaube, das sind ja aus Deutschland auch gar nicht so gewohnt, dass man, dass sich Leute auf der Straße einfach mal bedanken für den Dienst, den man da tut. Aber vielleicht um auch noch mal eine kontroverse Debatte in der litauischen Öffentlichkeit zu beleuchten. Da ging es dann nochmal um die Kostenverteilung, nämlich tatsächlich ein Teil der Kosten wird auch von den vom litauischen Staat getragen, also gerade was die zivile Infrastruktur drumherum angeht. Da hilft auch mal ein Blick in die sozialen Medien, wie das da so diskutiert wird von litauischer Seite aus. Da möchte ich mal einen Kommentar zitieren. Freedom isn't free. People are leaving their country to be stationed in a strange land to help protect us. Building the barracks is the least we can do. Also ich glaube, auch da ist generell die Haltung eher so, dass man natürlich auch selber gerne nochmal einen Beitrag dazu leistet, dass andere vor Ort sind, um die eigene Freiheit zu verteidigen.
Ja, definitiv. Im Kontrast dazu haben wir jetzt natürlich die, ja, ich will es gar nicht Pressestimmen nennen, weil so richtig breite Presse gibt es in Russland nicht mehr. Aber auch da gibt es natürlich Äußerungen, gerade in Bezug auf die Stationierung von NATO-Truppen im osteuropäischen Raum. Und das da kann man einfach mal ein paar Dinge so benennen. Also der Kreml-Sprecher Dmitri Pesko, ja, auch ein Rhetoriker, sondergleichen, der nicht daran spart, die Europäische Union, die USA, die NATO, aber auch insbesondere sehr oft gerne Deutschland, zusammen mit einigen anderen Kreml-Propagandisten im Staatsfernsehen uns zu kritisieren. Der nannte das gefährliche Brennpunkte, deutsche Soldaten an die litauische Grenze nach Russland zu entsenden. Und dass das alles ja, Zitat, spezielle Maßnahmen zur Gewährleistung unserer Sicherheit erfordere, ja, was auch immer man jetzt in Russland und im Kreml darunter versteht. Das sagt der offizielle Sprecher des Kremls. Es gibt einige andere Äußerungen aus 2023, wo das quasi als eine Bedrohung ihrer Grenze, der westlichen Grenze Russlands hin zur NATO, aber halt auch vor allem Europa ja dargestellt wird, dass man jetzt diese Soldaten da stationieren wolle. Also in Russland ist die Stimmung ja natürlich eine ganz andere. Und was hier teils diskutiert wird, als es sind ja 5.000 Soldaten, oftmals mit dem Wort nur versehen, die ja keine russische Vollinvasion aufhalten könnten, wird auf der anderen Seite der Grenze des Baltikums in Russland, in Moskau, im Kreml, ganz anders nach außen präsentiert. Da wird es als eminent, also wirklich greifbare Sicherheitsbedrohung stilisiert. Natürlich auch aus politischem Kalkül heraus, um das so ein bisschen für die Mobilisierung der russischen Bevölkerung zu nutzen, quasi in diesem Anti-NATO, in dieser Anti-NATO-Haltung. Aber also da sehen wir ja entsprechend genau diese Gegenhaltung, ne? Also das ist so dass diese 5000 Soldaten lösen eben nicht nur eine positive Reaktion natürlich in Litauen überwiegend aus oder halt in den baltischen Staaten, sondern da kommt natürlich dann auch eine Gegenreaktion, ne, aus Russland. Ich würde es mal nennen, erwartbar.
Ja, also erstmal die Rhetorik, gerade von Dmitri Peskow und anderen, die ist ja, also die folgt ja immer dem gleichen Drehbuch. Also erst eskaliert man ja selber, dann kommt darauf eine Reaktion und dann denkt man, also dann argumentiert man, na, das ist jetzt aber, da überschreitet die NATO jetzt Grenzen. Wir sehen ja ganz klar, Russland hat wesentlich früher, also 2016 schon taktische Nuklearwaffen direkt an den Grenzen zu diesen Ländern stationiert. Und dass man dann da von einer Eskalation spricht, wenn dann 4.800 Soldaten zur Verteidigung dort stationiert werden, halte ich schon für gewagt. Ja. Aber das ist halt die typische russische Reaktion auf sowas.
Genauso wie, das ist wahrscheinlich mehr hässliches Beiwerk eigentlich, des Kriegs gegen die Ukraine von Russland. Aber natürlich bleibt das auch sowas nicht ohne Folgen, wenn zum Beispiel Störsender genutzt werden. Und diese Störsignale führen halt auch im baltischen Raum schon mittlerweile oben dazu, dass ziviler Flugverkehr teils eingeschränkt ist. Also Ende April diesen Jahres konnte Finnair einen Flughafen im Osten Estlands, in Tartu, nicht anfliegen, weil das GPS nicht mehr ordentlich funktioniert hat. Man geht davon aus, dass es halt entsprechende Störsignale waren. Das ist nicht der einzige Vorfall, das gab es jetzt schon gehäuft. Und dann hat man so lokalisiert, ja, es gibt so Störsignale, die gesendet werden. Ja, man hat erst vermutet, die kommen aus Kaliningrad, also aus der russischen Exklave. Ist wahrscheinlich auch so, aber es gibt wahrscheinlich auch so Signale halt aus dem Raum um St. Petersburg herum, quasi angrenzend so an den russischen Zugang abseits von Kaliningrad zur Ostsee. Und spekuliert darüber, wahrscheinlich ist es keine absichtliche Aktion gegen die baltischen Staaten bisher, aber da sieht man natürlich, welche militärischen Möglichkeiten auch jetzt schon oben in dem Raum bestünden, wenn Russland sie einsetzen will, ja, um da oben das öffentliche Leben zu erschweren in den baltischen Staaten und gegebenenfalls natürlich auch die NATO-Anrainerstaaten, die sich jetzt da oben alle befinden, ja, das sind die baltischen Staaten, aber das ist jetzt ja auch Finnland, das ist jetzt Schweden, das ist Polen, das sind auch wir mit unserem Zugang zur Ostsee entsprechend in ihrer Kooperation natürlich zu beeinträchtigen. Und bisher ist es so hässliches Beiwerk. Wahrscheinlich sind diese Störsignale mehr dafür gedacht, halt ukrainische Drohnen abzuwehren, die quasi tief in den russischen Luftraum ja eindringen. Teils ja auch sehr erfolgreich, wie wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Aber dass da schon Aktionen stattfinden, die auch so das öffentliche Leben halt beeinträchtigen, sieht man ja schon.
Ja, absolut. Ich glaube, gerade für die baltischen Länder ist es natürlich, hat sich schon sehr viel geändert in den letzten Jahren, aber natürlich auch für Finnland. Und wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ist, glaube ich, gerade schwer abzusehen. Das wird natürlich auch viel davon abhängen, wie wird jetzt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland enden? Wie wird sich Russland danach weiterentwickeln? Aber jetzt ist einfach ganz klar der Stand. Russland baut Infrastruktur weiter aus an den Grenzen. Russland stationiert ja auch dauerhaft Truppen in Belarus. Und insgesamt bleibt die Bedrohungslage so bestehen, erstmal. Gerade mit Blick auf Kaliningrad sehen wir ja auch, dass für die Versorgung von Kaliningrad ist es ja wichtig, dass diese Zugverbindung durch Litauen aus russischer Sicht bestehen bleibt. Wie dann damit in Zukunft umgegangen wird, das bleibt ja auch fraglich. Aber insgesamt sehe ich jetzt gerade erstmal eine sehr positive Signalwirkung, gerade für unsere östlichen Partnerländer, dass wir sie nicht im Stich lassen, dass wir Bündnisverteidigung ernst nehmen und dass wir auch bereit sind, da entsprechende Kosten für auch zu tragen am Ende des Tages.
Absolut, absolut, kann ich dir voll und ganz nur zustimmen. Du hast das jetzt schon angesprochen, diese Verbindung zwischen Russland und seiner Exklave Kaliningrad, ungefähr so 65, 70 Kilometer breite Strecke, die dann durch NATO-Territorium im Endeffekt führt. Diese, so mittlerweile heißt ja in Fachsprachen Suwalki-Korridor oder Suwalki-Lücke, Lücke auch so ein bisschen angespielt auf so, ich nenne es mal so, die strategische Schwachstelle der NATO an diesem Punkt, wird natürlich auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und da ist hier die Frage, okay, wir spulen gedanklich mal ein paar Jahre vor, wenn es Russland die NATO testen wollen würde. Also viele Militärexperten gehen ja davon aus, es wabert immer so dieser Zeitraum 2029 im Raum plus minus rum, dass Russland da potenziell bereit wäre, mal die NATO zu testen. Wichtig auch dieser Begriff, glaube ich, testen. Also man geht nicht davon aus, dass sie ein Land quasi wie die Ukraine vollumfänglich überfallen wollen, sondern sie werden dann kleine Nadelstiche in Anführungsstrichen setzen. Das sagen so Leute wie Carlo Marsala, Sönke Neitzel, Militärhistoriker und viele andere, Carsten Breuer, die dann als Generalinspekteur der Bundeswehr, die glauben so, okay, sie werden testen, an einzelnen Stellen der NATO vielleicht eine Grenzstadt einmal, ja, eine ballistische Rakete abzufeuern oder einen kleinen Teil zu besetzen, sei es jetzt an der Grenze Russlands zu Finnland oder an den baltischen Staaten. Und die Suwalki-Lücke ist so ein bisschen ja prädestiniert dafür, ja, also es gibt da so Analysen zu, wo gesagt wird, ja, die Suwalki-Lücke, da kann Russland quasi so die NATO oder könnte es, wenn es wollte, die NATO in so eine Art Zangengriff nehmen. Also sobald sie diesen Korridor da kontrollieren wollen würden, was wahrscheinlich vergleichsweise nicht so schwer wäre, dann hätte man die einzige Landverbindung der restlichen NATO-Staaten hin zu den baltischen Staaten halt abgeschnitten. So, und da wäre dann natürlich Spekulation, wie reagiert die NATO darauf? Also ruft sie dann oder aktiviert sie Artikel 5? Die baltischen Staaten würden das bestimmt, glaube ich, auch sicher einfordern. Oder verhält sie sich zurückhaltend, um die Lage halt entsprechend aus so einer Haltung heraus nicht eskalieren zu wollen? Da kommt es natürlich dann auch so ein bisschen darauf an, wie ist eigentlich die NATO aufgestellt? Also wäre ja schön, wenn diese, ich glaube, mittlerweile 32 Staaten ja einheitlich eine einheitliche Stimme hätten. Sieht man aber natürlich, es gibt auch in dieser Einteilung dieser Studie eine Einteilung in strongly supportive nations, also noch vor Donald Trump auch die USA. Da weiß man ja auch nie, ob sich das nicht von heute auf morgen alles ändert. Aber auch Großbritannien als Nation, die skandinavischen Staaten aus Sicht des Baltikums sehr stark unterstützend. Dann gibt es so Länder, so Deutschland, ja, mit Zurückhaltung. Ja, wir würden vielleicht eher Logistik liefern, wird da analysiert in dieser Studie und später vielleicht auch Luftunterstützung, ja, mag sein. Und natürlich aber hat die NATO auch Länder wie Ungarn mit Viktor Orban oder die Türkei mit Erdogan, die ja auch schon den Aufnahmeprozess Finnlands und Schwedens in die NATO über einen längeren Zeitraum blockiert haben. Und das hat sich ja dann quasi alles über ein Jahr hinausgezögert, bis die Aufnahme dann erfolgen konnte. Da stellt sich natürlich dann die Frage, was machen wir dann? Also wenn schon jetzt so die eine Stimme, es diese eine Stimme nicht gibt und dieser Suwalki-Korridor wirklich ja eine strategische Schwachstelle ist und du ja auch schon gesagt hast, Kaliningrad schon sehr wichtig für Russland, ja, einfach aufgrund der Iskander-Raketen, die dort stationiert sind und des Zugangs zur Ostsee, dann ist da die Frage, ne, was erwartet uns da vielleicht in den kommenden Jahren oder worauf sollte man sich vorbereiten da?
Ja. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt einfach so eine unterschiedliche Wahrnehmung der Bedrohungslage. Umso näher die eigenen Grenzen zu Russland sind, umso höher wird die ja in der Regel wahrgenommen. Also spannenderweise tatsächlich korrelieren ja die Militärausgaben mit der Entfernung oder mit der Nähe zur russischen Grenze. Also umso näher die eigene Hauptstadt der russischen Grenze ist, umso höher sind die Militärausgaben.
Interessant, ja.
Das zeigt ja schon, dass ja auch gerade die baltischen Länder, ne, also da ja eine wesentlich höhere Bedrohungslage wahrnehmen. Und ich glaube, das hat eben auch die Ukraine-Invasion 2022 auch eben in den westlichen oder westlicheren EU-Staaten bewirkt, also dieses Umdenken gerade hin zur Zeitenwende. Das ist ja hier schon angekommen. Ja, in den baltischen Ländern ist es 2014 schon angekommen, als man eben angefangen hat, mit grünen Männchen auf der Krim zu agieren. Und insofern ist es, glaube ich, schon eine sehr starke Signalwirkung, dass wir jetzt eben diese Brigade dauerhaft nach Litauen schicken. Das ist meiner Meinung nach auch ein sehr starkes Signal Richtung Moskau, dass man da eben nicht mal sich ein Stück abzwacken kann und dann schauen wir mal, ob ihr darauf reagiert, sondern da stehen deutsche Soldaten, da stehen Soldaten aus anderen NATO-Ländern und im Zweifelsfall müsst ihr eben auch erstmal an denen vorbei, wenn ihr wirklich wollt. Ja. Das hat natürlich eine abschreckende Wirkung auch Richtung Moskau.
Man hat sich, glaube ich, ja auch mit diesen Bedrohungsszenarien schon sehr intensiv beschäftigt. Ne? Also sei es jetzt so Walki-Lücke, seien es die baltischen Staaten direkt, die NATO versucht, sich ja zu arrangieren damit. Also zum Beispiel dieses Schiffe, die sich im Ostseeraum bewegen und diese Schattenflotte sind, um die abzufangen, hat man vor einem Jahr noch knapp, quasi um sie zu identifizieren und dann entsprechend festzusetzen, 17 Stunden gebraucht. Jetzt schafft man das mittlerweile in einer. Also diese Koordinierung funktioniert besser auch aufgrund, dass die NATO neue Institutionen ja einrichtet, ja, in weiser Voraussicht dafür oder darauf, dass man sich mit dieser neuen Bedrohungslage so ein bisschen arrangieren muss. Da gibt es zum Beispiel die CTF, heißt die Commander Task Force. Die gibt es seit Ende letzten Jahres. In Rostock ist die stationiert und mitgeleitet von der deutschen Marine auch, die so ein bisschen den Ostseeraum, ja, zusammen mit Baltic Sentry, den Ostseeraum quasi überwacht und verdächtige Schiffe, verdächtige Aktivitäten monitort und dann halt immer sagen kann, okay, schaut euch das mal an. Das sieht verdächtig aus, ne? Da ist irgendwie ein Schiff unterwegs, das fährt eine unübliche Route, das fährt besonders langsam auf einmal in der Nähe von irgendwelchen Unterwasserseekabeln. Also da versucht die NATO sich ja auch aufzustellen und gerade in Bezug auf solche hybriden Bedrohungen, ne? Also es wird keine Rakete abgefeuert, es steht kein Panzer irgendwo auf NATO-Territorium, aber diese Sabotageakte, die ja auch die ganze Zeit stattfinden, auch bei uns, ja, Drohnenüberflüge von Militärplätzen und Übungsplätzen, verdeckte Brandanschläge auf Produktionsstandorte, versuchtes Attentat auf den Rheinmetall-Chef, ja, Armin Pattberger, glaube ich, diese Sachen, die finden ja statt und damit versucht sich die NATO gerade so ein bisschen zu arrangieren und dazu zählt eben auch die Sicherung des Ostseeraums und da ist man, glaube ich, in den letzten Jahren sich sehr bewusst geworden, dass man auch da deutlich mehr tun muss. Deutschland hat sich da sehr lange ja auch zurückgelehnt in der Annahme, ja, wir haben jetzt schon so lange Frieden, ja, der Konflikt Warschauer Pakt NATO existiert nicht mehr. Wir können doch alle gut miteinander und wir treiben einfach Handel. Ja, also das, was teils in einigen politischen Bereichen in Deutschland ja noch existiert, dieser Glaube, man könnte diplomatisch jegliche Probleme da wegdiskutieren, berücksichtigt halt einfach nicht, dass ja die heutigen Personen und auch Putin im Kreml und seine ihn umgebenden Militärs andere Leute sind, als es damals Gorbatschow, Khrushchev und andere Führer in Russland waren, mit denen man durchaus diese Gesprächskanäle auch noch in einer sehr angespannten Lage führen konnte. Und da wird sich dann ja die Frage stellen, okay, was werden wir tun dann, wenn es soweit kommt? Ich glaube, die NATO bereitet sich gerade sehr gut darauf vor und auch in Deutschland hat man dieses Bedrohungsszenario erkannt. Die Unterstützung für die baltischen Staaten ist enorm gewachsen. Diese Präsenz der Brigade ist ein wichtiges Zeichen und die ist ja auch vernetzt, also mit allen anderen NATO-Strukturen. Die steht ja nicht isoliert dann in Litauen, sondern die ist verbunden mit allen möglichen maritimen Einheiten, die sich im Ostseeraum bewegen, der ständig gemonitort wird. Also man geht da ja nicht unvorbereitet rein und ist sich, glaube ich, schon im Klaren darüber, wie man da vorgehen will, um die eigenen Mitgliedstaaten zu schützen. Ne? Also von daher, da ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, sich da vorzubereiten. Ne? Also Abschreckung zu betreiben, wie es so schön heißt.
Ja, ja, zumindest im militärischen Sinne das auf jeden Fall. Du hast ja auch gerade schon diese hybride Bedrohungslage angesprochen. Ich glaube, darauf sind wir noch nicht so gut vorbereitet. Mhm. Also auch Stichwort Tiergartenmord zum Beispiel, das ist ja auch schon einige Jahre her.
Ja.
Also das ist, also darüber kann man mit Sicherheit auch mal eine eigene Folge machen.
Definitiv.
Hybride Bedrohung ja. durch Russland. Die sollte sich dann auch Ralf Stegner auf jeden Fall nochmal anhören.
ja, und Rolf Mützenich sollten wir das auch empfehlen, vielleicht.
Also, das auf jeden Fall. Die denken ja immer noch, dass man diese Gesprächskanäle hätte.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass wenn die beiden nach Moskau reisen, um da mit Duma-Abgeordneten zu sprechen, dass die Wahrnehmung des jeweils anderen
kongruent sind. Ja.
Genau, ja.
Ja.
Ja. Genau, ich glaube, wir haben das Thema jetzt schon mal ganz gut umrissen, zumindest. Wir haben ja heute einmal darüber gesprochen, wie sieht die allgemeine Situation aus, wie kann es sich denn in Zukunft entwickeln. Und vielleicht hast du noch einen positiven Gedanken, dem du den Ganzen abgewinnen kannst.
Genau, das haben wir ja auch gesagt. Wir wollen vielleicht zum Ende jeder Folge so einen positiven Ausblick geben, was uns persönlich Hoffnung macht, was uns vielleicht auch optimistisch stimmt in einer ansonsten manchmal durchaus ja sehr prekären Weltlage. Und das soll gar nicht beschränkt sein immer auf das aktuelle Thema, sondern generell so die außenpolitische Lage beleuchten. Ich gehe gar nicht so weit für meinen Optimismus, sondern ich bleibe relativ heimatnah. Und zwar geht es da so um die Europäische Union. Da hat man, glaube ich, sehr gut erkannt, wie die aktuelle Lage ist. Und diese Einstellung von wegen, wir müssen mehr für Verteidigung ausgeben, dass man dafür auch gesagt hat, okay, da lockern wir die Schuldenregeln, ist ein sehr wichtiger und richtiger Schritt. Also zu sagen, für Verteidigung zu sorgen, das soll nicht unter die sehr strengen Schuldenregeln fallen, ist, glaube ich, was mich sehr optimistisch stimmt, weil man einfach die Europäische Union auch unter Angesicht von Trump gesehen hat, okay, wir können uns nicht immer auf andere verlassen, aber gerade paradoxerweise so Leute wie Donald Trump in ihrer sehr destruktiven Ader, die sie halt nun mal haben, ja, das ist ja so ein bisschen wie Lotto spielen mit ihm, führt immer dazu, dass die Europäische Union sehr stark zusammenwächst, trotz aller politischer Differenzen und auf einmal schneller agiert als Jahre zuvor. Und von daher stimmt mich das sehr optimistisch, dass ich sehe, dass in Zeiten von Krisen, von Kriegen, die Europäische Union sich eben nicht auseinander dividieren und spalten lässt, sondern dass man da wirklich gut zusammensteht. Und als passioniertem Europäer wie mir, der du, glaube ich, auch bist, gibt mir das persönlich sehr große Hoffnung auf jeden Fall, dass die EU da auch Antworten finden wird, weiterhin hier dieses wirklich tolle Friedensprojekt halt zu schützen. Aber das ist ja mein persönlicher Hoffnungsschimmer vielleicht. Wie sieht's bei dir aus, Sven?
Ja, ich find's erstmal gut, dass jetzt auch hier in der Breite des demokratischen Spektrums angekommen ist, dass wir auch ein bisschen mehr tun müssen, um eben unsere Freiheit zu verteidigen. Also dass die Verteidigung unserer Freiheit, unserer Demokratie eben nicht an den deutschen Außengrenzen beginnt, sondern an den Außengrenzen der Europäischen Union. Also dass wir eben unsere Partner, die im Zweifelsfall als erstes betroffen sind, dass wir die nicht alleine lassen, dass wir die unterstützen, dass wir eben auch militärisch Verantwortung übernehmen. Davor haben wir uns ja lange gesträubt, eben auch mit Hinblick auf unsere Geschichte. Ich denke aber, dass wir hier schon ein Soll zu erfüllen haben und da bin ich froh, dass das eben in der Breite auch angekommen ist. Bis auf ein paar versprengte Köpfe innerhalb der SPD vielleicht. Aber ansonsten.
Man will sie fast verwirrte Köpfe nennen manchmal, ne? Was man da
Ja.
so hört, es immer wieder rauskommt. Aber ja, stimmt, absolut.
Das ist genau. Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir mit unserem russischen Nachbarn, also Nachbar wird Russland bleiben, eben eine andere Form der Zusammenarbeit finden werden. Ich glaube aber nicht, dass es mit einem Russland unter Putin funktionieren wird.
Ja.
Und solange es da eben Putin auf der anderen Seite gibt, müssen wir eben auch schauen, dass wir diese Verantwortung militärisch auch übernehmen.
Absolut.
Ja, hast du noch einen Gedanken hinzuzufügen?
Ich glaube, wir haben das Thema sehr vollumfänglich und erschöpfend hier behandelt. Ja, haben, glaube ich, einen guten Einblick. Ja, es ist ja ein Thema, womit man sich auch noch deutlich länger beschäftigen könnte, aber einen guten Einblick gegeben, so in was die Lage aktuell im Baltikum ist, was wir so denken, was die nächsten Jahre da auf uns zukommen wird und was uns trotz alledessen ja Hoffnung gibt. Und ja, von daher, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen heute.
Ja, wunderbar. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert und ihr euch noch mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen möchtet, findet ihr in den Shownotes noch ein paar Quellen, die wir bei der Recherche gefunden haben und ganz interessant finden. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Und ansonsten bedanken wir uns bei euch, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Hier heute bei der ersten Folge von Zukunft Freiheit. Ganz besonders bedanken möchten wir uns natürlich bei den Leuten, die uns jetzt unterstützt haben, auch bei der Produktion. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen möchtet oder uns Feedback geben möchtet, dann könnt ihr uns auf Instagram finden unter Zukunft Freiheit. Dort versuchen wir euch auch nochmal so ab und zu mal ein paar Einblicke und Updates zu geben. Und da gibt es natürlich Raum für Diskussion. Oder schaut auf unserer Homepage vorbei, zukunftfreiheit.de.
Ja, oder schreibt uns doch auch direkt, wenn ihr möchtet. Dafür habt ihr die Möglichkeit, uns zu schreiben unter kontakt@zukunftfreiheit.de. Alles klein aneinander. Und ja, wir freuen uns sehr über Feedback zur Folge, vielleicht auch Themenwünsche, die ihr habt, die ihr einbringen wollt, was ihr gerne mal, wozu ihr mal nähere inhaltliche Infos mal haben wollt, dann können wir das sehr gerne aufnehmen. Und Kritik sehr gerne willkommen. Und von daher bedanken wir uns nochmal bei euch und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao.